Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper-Kurz-Podcast.
Wie verändert Technik unser Gehirn? Ist Technologie ein Fluch oder ein Segen für unsere kognitive Weiterentwicklung? Diese und weitere Fragen kläre ich heute mit dem Neurobiologen Martin Korte. Er ist Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig und erforscht die zellulären Grundlagen von Lernen, Gedächtnis und Vergessen. Als einer der meistzitierten deutschen Neurobiologen hält er öffentliche Vorträge und wurde für seine Beiträge zum Public Understanding of Science mit dem Karl-Heinz-Berkowitz-Preis ausgezeichnet. Auch heute macht er uns akademisches Wissen leicht zugänglich. Gesellschaft besser machen mit Martin Korte. Moin!
Ja, wunderschönen guten Tag.
Sie sind Hirnforscher, Neurobiologe eigentlich, wenn man es, glaube ich, korrekt sagen möchte. Viele Menschen wissen gar nichts übers Gehirn, außer dass sie eins haben. Und deswegen würde ich gerne noch mal so einsteigen mit, wie lernen wir Sachen? Können Sie das, weil ich weiß, Sie können gut Sachen runterbrechen, mal in aller Kürze für uns doch mal plastisch darstellen?
Ja, zum einen haben Sie natürlich recht, wir haben alle ein Gehirn, aber die wenigsten Menschen haben ihr Gehirn schon gesehen, aber wir benutzen es in jeder Sekunde unseres Lebens. Alles, was wir erleben, wahrnehmen, denken, fühlen, selbst das Schlafen wird vom Gehirn gesteuert und natürlich insbesondere, da das eben auch mein Themengebiet ist, ist das Gehirn wichtig für Lern- und Gedächtnisprozesse. Und bei Lern- und Gedächtnisprozessen verändert sich das Gehirn auch noch. Das heißt, wir haben nicht mal ein stabiles Konstrukt in unserem Kopf, sondern die Materie unseres Denkens verändert sich, wenn wir etwas lernen. Es verändern sich die funktionellen Schaltweisen im Gehirn. Das Gehirn verändert sich sogar strukturell, wenn wir etwas lernen. Da gibt es auch gleich eine gute Nachricht. Denn immer wenn wir etwas lernen, vergrößert sich die Festplatte bei uns im Kopf. Das heißt, wir kriegen einen neuen Speicherplatz dazu geschenkt. Es hilft auch gegen Abbauprozesse im Alter. Es hilft, der Neugierde zu folgen. Also das hat viele faszinierende Facetten, dieses Lernen des Gehirns, was eben am Ende auf Veränderung beruht. Und das ist eben so eins der Dinge, die unser Gehirn maßgeblich ausmacht, dass es nicht statisch unveränderlich in unserem Kopf sitzt, sondern dass wir lernen können. Und das hat jetzt interessante Konsequenzen, denn wenn wir etwas Neues gelernt haben, wird es im Gehirn, vor allen Dingen in der Großhirnrinde, abgespeichert, wenn es sich um Fakten oder autobiografische Erinnerungen handeln. Mhm. Und dieses, was wir dort abgespeichert haben, sorgt dann aber auch dafür, dass wir zukünftig die Welt anders wahrnehmen. Wenn wir so viel über Musik wissen oder jetzt in meinem Fall viel über das Gehirn oder wenn wir viel darüber wissen, wie Einstellungsverfahren in Firmen laufen oder in bestimmten Schulfächern, dann verändert sich auch die Wahrnehmung auf die Welt. Jemand, der viel über Pflanzen weiß, der sieht eine Wiese ganz anders mit viel mehr verschiedenen Gräsern als jemand, der das nicht weiß.
Ist es nicht auch so, dass sich unser Gehirn über die Jahrhunderte total verändert hat? Also, dass unser Gehirn gar nicht mehr so ist wie bei dem ersten Menschen? Und wenn ja, wie hat sich's denn eigentlich verändert?
Naja, der erste Mensch ist immer so eine Sache. Wir reden hier über eine Evolution von Millionen von Jahren. Wir haben uns wahrscheinlich von den gemeinsamen Vorfahren eines Schimpansen vor etwa 5,5, 6 Millionen Jahren getrennt. Wir sind also, weiß nicht, ob uns das beruhigt oder nicht, aber wir sind keine Nachfahren der Schimpansen, sondern wir haben gemeinsame Vorfahren und die Homo sapiens gibt es weniger als 1 Million Jahre. Unser Gehirn in der Form, in der wir es jetzt haben, gibt es wahrscheinlich seit 40.000 Jahren und über Jahrhunderte hinweg ist das Gehirn stabil. Das heißt, wenn man mal den Buchdruck nimmt, also einen markanten Punkt im 15. Jahrhundert, hat sich seitdem unser Gehirn genetisch nicht verändert. Aber unser Gehirn ist evolutiv darauf angelegt, über unser kulturelles Umfeld zu lernen. Wir sind auch darauf angelegt, Sprache zu lernen. Wir lernen aber keine, wenn wir keinen Sprachinput bekommen. Und wir sind sehr empfänglich für kulturelle Strukturen, Artefakte und Formen. Das bedeutet, dass die Struktur unseres Gehirns durch Lernprozesse, durch kulturelle Prozesse, durch Erziehung und Schule sich tatsächlich maßgeblich unterscheidet von dem Gehirn von Menschen, die noch im 15. Jahrhundert gelebt haben und vielleicht keine Bildung genossen haben. Aber in der genetischen Komposition, in dem, wie wir geboren werden, sind unsere Gehirne noch genauso, wie sie bei Jägern und Sammlern vor vielen von Zehntausenden von Jahren gewesen sind.
Und dann höre ich immer wieder, dass es so unterschiedliche Lerntypen gibt. Manche Menschen lernen eher auditiv, also mit akustischen Reizen, Podcast nehmen wir mal wie diesen. Manche lernen angeblich eher im persönlichen Kontakt. Manche lernen lieber autodidaktisch. Manche lernen lieber mit Videos. Können Sie dazu was sagen? Stimmt das oder ist das einfach nur ein persönliches Gefühl von Menschen?
Ja und nein. Zum einen gibt es bestimmte Präferenzen, ob man zum Beispiel optisch mit Bildern sehr gut lernen kann. Sie haben erwähnt, dass mir einige auch auditorisch sehr gut lernen können, andere müssen es angefasst haben. Mhm. De facto ist es aber so, dass kein Mensch nur über einen Sinneskanal besonders gut lernen kann, sondern de facto lernen wir besonders gut, wenn viele Sinneskanäle beteiligt sind. Also am besten lernen wir, wenn wir aktiv dabei sind, etwas Anfassendes dabei sehen und noch hören und am allerbesten dabei noch sprechen. Das heißt, viel, viel entscheidender als die Lerntypen, die über viele Jahre überbewertet wurden, ist der Umstand, dass wir aktiv beim Lernen beteiligt sind und möglichst viele verschiedene Sinneskanäle mit involviert sind. Darüber hinaus zeigt sich, dass die allermeisten Menschen sehr gut darin sind, komplexe Zusammenhänge in Form von Bildern sich zu merken, also Grafiken, das bildliche Vorstellen. Das ist etwas, was unser Gehirn besonders gut, besonders effektiv kann. Und die allermeisten Menschen können über diese Art des Lernens dann eben am besten sich Dinge merken und vor allen Dingen, das ist ja auch wichtig, ist dann auch wieder abrufen, denn es reicht eben nicht, dass es in unserem Kopf gespeichert ist, sondern es ist wie beim Fußball, am Ende zählt die Leistung auf dem Platz. Das heißt, was wir an Gedächtnisinformationen abrufen und erinnern können, erinnern wir aufgrund von Assoziationen und hier fällt es uns häufig leichter, Bildbestandteile miteinander zu assoziieren und dann im Kontext zu erinnern, sodass ich immer allen empfehle, sich kurze Notizen zu machen und diese in Form von Grafiken abzuspeichern und auch in Form von Grafiken zusammen mit kurzen Texten zu lernen. Das ist für die allermeisten Menschen die effektivste Form.
Wirklich spannend ist die Technologie und darüber haben wir ja auch in der Veranstaltung im digitalen Rausch gesprochen. Was macht Technik und Technologie mit unserem Gehirn? Und wenn ich so ein Gerät raushole, zu Hause im Homeoffice arbeite, mit meinem Laptop, am Handy irgendwas mache, ich bemerke, wie die Kinder sofort die Aufmerksamkeit auf dieses Gerät ziehen und genauso bemerke ich, wie viele Menschen mittlerweile nicht mehr auf Toilette gehen können, ohne dass sie so ein Gerät mitnehmen. Früher war es die Zeitschrift oder ein Buch, heute ist es schon das Handy, um nochmal schnell irgendwas zu checken. Was passiert da im Gehirn? Warum machen wir das?
Zum einen haben wir uns selber darauf konditioniert, diese Geräte zu begreifen als einfache Möglichkeiten, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, Spaß zu haben. Diese Geräte zielen darauf ab, vor allen Dingen mit ihren Apps, die dort installiert sind, kurzfristige Belohnungen herzustellen.
Ganz kurz, Konditionierung bedeutet in dem Fall, dass wir gelernt haben, dass es sozusagen positiven Effekt hat, dass wir das nochmal kurz einwerfen.
Genau, ganz wichtiger Kommentar. Wir haben das gelernt, wir haben das assoziiert, so wie man halt eine gute Note mit viel Geld assoziiert oder eine Süßigkeit als Belohnung wahrnehmen kann. So kann man eben auch solche App-Nutzungen als Belohnungen erleben. Und so kommt dann eben eins zum anderen. Man hat irgendwann Angst, dass man Dinge verpasst, hat dann immer mehr sein Handy bei sich, manchmal auch aus ganz praktischen Erwägungen, weil die einen an Dinge erinnern, weil der Kalender dort drin ist. Also es gibt auch eine ganze Reihe von praktischen Gründen, warum man die Nähe zu diesem Smartphone sucht. Und irgendwann ist es so, dass gerade bei Jugendlichen, bei jungen Menschen man das Gefühl hat, dieses Smartphone ist an der Hand festgewachsen, weil die sich damit wecken lassen, die schlafen damit ein. Und nur beim Duschen wird es mal 2 Meter weit weggelegt. Und das führt dann eben dazu, dieses Smartphone ständig bei sich zu haben, bei sich zu tragen. Und da spielen eben auch, Sie haben das eben erwähnt, ganz Reihe von Faktoren eine Rolle. Zum einen ist es so, dass selbst die Ansicht eines Handys, wenn man sich einmal selber darauf trainiert hat, sich in gewisser Weise von der Interaktion mit diesem Smartphone abhängig zu machen, schon das ausgeschaltete Smartphone auf dem Tisch eine ablenkende Wirkung hat, weil das Gehirn immer auch verführt wird, jetzt doch drauf zu drücken, jetzt doch anzuschalten, doch daran zu denken, ob vielleicht Nachrichten eingegangen sind, ob vielleicht Like-Me's eingegangen sind, ob man nicht doch noch eben schnell dies und jenes nachguckt, was man noch vergessen hatte nachzugucken. Und all diese Gedanken kosten dem Gehirn Rechenkapazität, die eben von der aktuellen Tätigkeit abgeht, weswegen ich eben da empfehle, an dem Arbeitsplatz so zu gestalten, dass dort nur die Dinge sind, die man braucht, wenn dazu das Smartphone gehört, selbstverständlich. Wenn man es aber gerade zum Arbeiten nicht braucht, sollte man es in der Schublade verschwinden lassen, um sich besser auf seine Aufgaben konzentrieren zu können.
Was würden Sie sagen? Sind diese Technologien jetzt eher ein Fluch oder eher ein Segen aus Ihrer Sicht?
Meine Position ist, es kommt darauf an, wie wir diese Geräte nutzen. Erstmal ist es ein Segen, dass es diese Geräte per se gibt. Man muss nur mal überlegen, wie man früher von A nach B gefahren ist und wie man da in Atlanten während der Fahrt gewälzt hat. Man nicht so genau wissen, wo man als nächstes hin muss. Und jetzt sind die Geräte doch so gut geworden, dass sie einem doch relativ genau sagen, wann und welcher Weg zu einer bestimmten Zeit der bestmögliche ist. Gibt viele andere Anwendungen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine Kehrseite. Das eine ist eben das Potenzial, uns abhängig davon zu machen. Das andere ist, was viele auch erleben, dass es unsere Aufmerksamkeit nicht gut tut, wenn wir es benutzen neben anderen Tätigkeiten. Wir verlieren den Fokus schneller, wir können uns schlechter konzentrieren, wir verpassen auch ganz viel, gerade in der sozialen Interaktion. Wenn 7 Leute in eine Eisdiele gehen mit 8 Smartphones, kann man sich vorstellen, wie die Aufmerksamkeit auf den anderen gerichtet ist. Und Menschen sind eben auch evolutiv betrachtet Teamplayer, die immer versuchen sollten und das auch in der Evolution gemacht haben, herauszufinden, was andere Menschen denken und fühlen. Das ist gerade eben für diese Teamarbeit wichtig. Das ist auch wichtig, um mit anderen Menschen gut interagieren zu können, auch um die von Meinungen überzeugen zu können, muss ich wissen, was die denn selber denken. Und all das leidet, wenn wir auf Bildschirmen schauen und nicht in die Gesichter anderer Menschen hinein. Und das ist auch eine Illusion zu meinen, dass wir einem Gespräch folgen können, während wir parallel auf das Smartphone schauen. Denn eine Gesprächssituation fordert schon mehr als 50% der uns zur Verfügung stehenden Rechenkapazität im bewussten Gedächtnis zu meinen. Man könnte ja einem zweiten Gespräch folgen. Ist illusorisch, kann jeder probieren, der auf einer Party versucht, das Gespräch, in dem er verwickelt ist, zu verfolgen und auch das Nachbargespräch. Gleiches aber, wenn man sich umschaut, versuchen viele Menschen ständig zu machen. Und das hat eben Nachteile für unser Aufmerksamkeitssystem. Es ist auch eine permanente Stresssituation für das Gehirn. Das Gehirn kann nicht gut damit umgehen, wenn es ständig mehr Reize verarbeiten muss, als es de facto verarbeiten kann. Es verliert ständig den Fokus. Und diese Überforderung führt eben zu einer Stressreaktion im Körper. Und wenn die chronisch wird, erhöht das das Risiko, an einer Depression oder an Angststörungen zu erkranken. Und tatsächlich erleben wir in diesem Bereich in den letzten 10 Jahren eine mehr als Verdopplung der Zahlen. Also wir sehen gerade hinsichtlich auf unsere psychische Gesundheit, tun uns die Geräte nicht immer gut. Vor allen Dingen nicht die Geräte selber, sondern die Art, wie wir diese Geräte nutzen. Und hier ist eben ganz entscheidend, dass wir stärker lernen müssen, on und offline noch voneinander zu unterscheiden. Das liegt jetzt nicht in den Geräten per se, sondern das ist auch eine Frage, wie wir diese nutzen. Es ist allerdings auch eine Frage, wie wir das gesellschaftlich vereinbaren. Manchmal neige ich ja sogar dazu, dass man bestimmte Dinge auch gesetzlich regeln muss, weil der Einzelne sich fast gar nicht dagegen wehren kann, dieser Informationsflut Herr zu werden und auch dieser ständigen Verführbarkeit, vor allen Dingen, wenn man sehr jung ist, dass ein Video das nächste gibt, auch automatisch anfangend, ohne dass man die geklickt hat, eine Nachricht, die nächste jagt. An sich würde man hier erwarten, dass man hier auf unsere Aufmerksamkeit genauso Rücksicht nimmt, wie man auch hinsichtlich der Drogenwirkung auf das Gehirn Rücksicht nimmt und bestimmte Dinge einfach einschränkt und verbietet. Man hat das gesehen hinsichtlich der Anpassungsprozesse, die unsere Gesellschaft nach der Erfindung des Autos machen musste. Der Zebrastreifen war in den 50er Jahren noch hoch umstritten. Der ADAC hat sich massiv dagegen gewehrt. Heute wollen die davon nichts mehr wissen. In den 80er Jahren wurden die Sicherheitsgurte eingeführt und tatsächlich wurden sie zur Auflage gemacht. Sie wurden aber wenig genutzt und erst als unter Strafe gestellt wurde, dass wenn man sie nicht nutzt, gab es die Explosion in der Nutzung und heute denken 99,5% aller Menschen überhaupt nicht mehr darüber nach, sich anzuschnallen. Ist also ein gutes Verhalten, das hilft uns, macht das Autofahren sicher. Und wenn man ehrlich ist, stört es auch nicht groß. Und ich glaube, vergleichbare Schritte brauchen wir auch noch in der Smartphone-Nutzung, auch in dem, was Firmen vielleicht erlaubt ist, über uns herauszuspionieren oder wie leicht es ist, das über uns in Erfahrung zu bringen, damit nicht Firmen nachher unsere Gewohnheiten besser kennen, als wir dies selbst tun. Und für all das spielt ein Anpassungsprozess eine Rolle. Also entsprechend würde ich sagen, diese ganzen neuen Technologien, die wir gerade nutzen, sind nicht in dem Sinne Fluch oder Segen, aber so wie wir sie benutzen, können sie uns unglaublich viel helfen, weiterbringen. Sie können uns aber auch sehr schaden.
Mega spannende Beispiele. Also ja, es braucht anscheinend Regularien, um uns irgendwie davon abzuhalten. Und Sie haben gerade von Aufmerksamkeit gesprochen. Mein Gefühl ist ja immer, dass Menschen in Technologien so krass versinken können und den Fokus
maximal darauf richten können, was ja irgendwie erstmal gut wirkt. Warum ist das denn so? Also da kommen wir ja so ein bisschen in diese Suchtthematik. Übrigens habe ich auch noch einen Funfact, das ist ja noch gar nicht so lange, ich glaube jetzt demnächst dann 2 Jahre, dass wir die Internetnutzungsstörungen überhaupt als Klassifizierung im ICD-11 haben, also dem internationalen Katalog für bestimmte Erkrankungen und da eben in der psychischen Region, dass man sowas wie Gaming als Sucht wirklich auch klassifizieren kann. Das hat natürlich auch Vorteile, wenn man darunter leidet, sich da auch besser krankschreiben lassen zu können zum Beispiel. Aber von Ihnen würde ich natürlich gerne wissen, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich sehe ja manchmal im Kinderwagen 3-Jährige an so einem kleinen Smartphone stundenlang gefühlt irgendwelche Filme gucken, natürlich auch, damit die Erziehungsberechtigten mal ihre Ruhe haben. Früher war es der Fernseher, wo die Kinder einfach draufgestarrt haben. Was passiert im Gehirn, wenn wir diese Reize haben? Warum ist das so spannend?
Ist altersabhängig. Die Beispiele, die Sie genannt haben, sind tatsächlich alle bedenklich, wenn es also um kleine Kinder geht, Grundschulkinder, Kindergartenkinder. Da sollte man die Nutzung entweder gar nicht erst beginnen oder zeitlich ganz stark einschränken, weil Studien zeigen, dass wenn gerade diese kleinen Kinder, 3- bis 10-Jährige, viele Stunden am Tag auf Bildschirme schauen, dass deren Sprachzentren leiden. Wenn wir uns ältere Menschen anschauen, dann sieht man tatsächlich bei Menschen, die so eine Internetsucht entwickeln, wo sie 6, 7 und mehr Stunden am Tag das Smartphone nutzen, dass bestimmte Gehirnareale, die etwas mit der emotionalen Kontrolle zu tun haben, leiden. Das heißt, es fällt uns dann irgendwann schwerer, unsere eigenen Emotionen und auch tatsächlich Wahrnehmungen zu kalibrieren. Das heißt, diese einzuordnen, bei Gefühlen diese auch zu beherrschen, dahingehend, dass man nicht bei jeder Wut, die man empfindet, gleich einen Wutausbruch hat. Und auch die Stärke der Ausschläge nimmt zu. Und da leiden die Kontrollzentren. Mhm. Die Gründe dafür sind noch nicht so ganz klar. Man muss aber auch hier sagen, auch bei einem Teenager ist es noch wichtig, dass die nicht eine Monokultur an Bildschirmtätigkeiten entwickeln. Nicht nur, weil das, was sie dort tun, schlecht ist, sondern viel, viel schlimmer ist das, was sie in der Zeit nicht tun, wo sie 7 Stunden auf Bildschirme schauen, nämlich mit anderen Jugendlichen etwas unternehmen und vor allen Dingen sich zu bewegen. Beides sind Dinge, die unser Gehirn für seine Entwicklung braucht und auch um in einem gesunden Gleichgewicht zu bleiben. Das heißt, man muss eigentlich nicht nur fragen, was machen diese Medien mit uns, während wir sie nutzen. Wir müssen vor allen Dingen auch fragen, was machen wir in der Zeit nicht. Auch so technisch in diese Medien hineingesogen zu werden, wie sie das geschrieben haben, ist an sich natürlich auch nicht schlimm, ist nur dann ein Nachteil, wenn man nicht mal mehr an einem Bahnsteig stehen kann, ohne die Gedanken schweifen zu lassen. Man nennt das im Englischen Mind Wandering, das Wandern der Gedanken, was etwas Wichtiges ist, um auch auf neue Ideen zu kommen, um an Dinge zu denken, an die man lange nicht gedacht hat, mhm, weil das Gehirn in so einer Tagtraummodus schaltet. Also es zeigt sich tatsächlich, dass wenn man diese Geräte viele Stunden am Tag nutzt und eben genau dieses Gedankenwandern nicht macht, dass es der Kreativität schadet. Das ist so ein weiterer Aspekt, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man es zeitlich auch einschränkt, wie viel man, ich drück's mal so aus, wie viel man mit Daddeln verbringt.
Warum machen wir es denn dann? Also wir wissen ja irgendwie auch, dass es nicht so gut ist, ne? Aber warum lohnt sich das?
Naja, das ist genau eine Frage, die man bei Suchtmitteln auch stellen kann, weil es kurzfristige Belohnungen bereithält. Und die Einsicht dahingehend, dass es einem langfristiger gut tun würde, nicht das nächste Video noch anzuschauen, bedeutet aber kurzfristig, dass man vielleicht ein tolles Video verpasst.
Fear of missing out.
Ja, genau.
Sie haben gerade noch mal gesagt, dass in den jungen Jahren es besonders schädlich ist, auf Displays so lange zu gucken. Und Sie sagten auch in der Veranstaltung, dass Sie dafür wären, digitale Hilfsmittel und Displays ganz aus den Grundschulen rauszuhalten. Jetzt ist es allerdings so, dass Tablets in den Schulen eingekehrt sind, dass mediales Lernen ein zentraler Bestandteil ist. Viele sagen ja auch, wir wollen den Anschluss irgendwie haben und Kinder in die Richtung fördern. Ihr Nebensatz war, es sollte dann zumindest zeitlich begrenzt sein. Was heißt denn das konkret?
In Schulen würde ich dabei bleiben, dass wir das in Grundschulen nicht brauchen. Man kann die Funktion des Internets, des Tablets, von verschiedenen Apps auch erklären, ohne dass man mit den Fingern drauf rumwischt. Also dafür braucht man im Übrigen gar keine richtige Lernphase. Meine Mutter hat mit 75 ihr erstes Tablet bekommen und hat das sofort gelernt. Mhm. Kleine Kinder können mit 3 Jahren schon wischen. Also das ist, glaube ich, eine Illusion zu meinen, dass die Technikbeherrschung in der Fingerübung besteht. Sie besteht ja darin, darin zu verstehen, wie diese Geräte funktionieren, wie die interagieren, was die mit einem machen. Und dafür brauche ich nicht mal die Geräte selber. Also da bin ich anderer Meinung. Was ich mit der zeitlichen Begrenzung meine, betrifft vor allen Dingen das Elternhaus, wo man eben sagt, vor der Grundschule gar nicht und dann während der Grundschulenzeit so wenig wie möglich, vielleicht mal eine halbe Stunde am Tag. Kommt dann auch immer drauf an, wie viel andere Bildschirmzeit zum Beispiel am normalen Fernsehschauen noch dazukommen. Mhm. Und es hat sich gezeigt, es wird zeitlich ein bisschen unkritischer, wenn die Eltern mitschauen. Das heißt, wenn Sie als Interaktionspartner im Raum sind, der kommentiert, der einordnet, der als Gesprächspartner mit zur Verfügung steht, dann spielen die zeitlichen Restriktionen nicht so eine ganz große Rolle, beziehungsweise ergeben sich von selber, weil Sie selber keine Lust haben werden, stundenlang Kinderfilme und Kindervideos und Kinder-YouTubes zu schauen. Also das ist eine ganz gute Selbstregulationsmethode, die Kinder nicht unbewusst irgendwo zu parken, weil sie dann beim Schauen nicht stören, sondern man bietet sich selber als Gesprächspartner an, während man etwas schaut, weil so wird daraus eine soziale Situation, die kommunikativ eingebunden werden kann, durch Sprechen, durch Zuhören, durch Anschauen und dann eben auch die Videos oder Filme, die man schaut, dann eben mit eingebunden werden können in eine Interaktion mit den Eltern, mit Freunden, mit Geschwistern. Das ist, was da, glaube ich, wichtig ist. Und der andere zeitliche Restriktionsfaktor, der eine Rolle spielt, ist, Kinder sollen sich bewegen, Kinder sollen toben, Kinder sollen miteinander spielen und sie sollen im Laufe ihrer frühen Kindheit verschiedene Erfahrungen machen, denn das gibt ihnen auch eine Chance, ihre Interessen zu entwickeln. Ich kann nur ein Interesse für irgendwas entwickeln, was ich auch erlebt habe. Vielleicht sind ja Kinder dabei, die gerne musizieren, Kinder, die gerne Sportarten machen und vielleicht ist es gar nicht die erste Sportart, die man probiert, vielleicht ist es die sechste. Dann gibt es eben Kinder, die haben unglaublich viel Spaß daran, Brettspiele mit anderen zu machen, aber dafür müssen die das alles mal erlebt haben und deswegen ist, glaube ich, hier unser Erziehungsauftrag, dafür zu sorgen, dass Kinder vielfältige Erlebnisse haben. Ich empfehle da durchaus auch, sich auch mal eine Liste zu machen, was sind denn die 50 wichtigsten Dinge, von denen ich möchte, dass es mein Kind bis zum 10. Lebensjahr oder bis zum 15. gemacht hat. Mhm. Von Besichtigungen in Ausstellungen bis hin zu Spielsituationen, bis zum Abenteuerspielplatz kann man hier sich alles Mögliche denken, weil das erinnert einen auch selber immer wieder daran, was eigentlich der eigene Erziehungsauftrag ist, der ja auch in Konkurrenz steht zu anderen zeitlichen Ansprüchen und bei jungen Eltern tatsächlich auch in Konkurrenz zur eigenen Smartphone-Nutzung steht. Entsprechend ist es hier ganz gut, sich selber so ein bisschen zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich, dass meine Kinder erleben? Was hätte ich früher gerne erlebt oder was habe ich früher unglaublich gerne gemacht, um den Kindern das anzubieten. Immer auch akzeptieren, dass zur Interessensbildung der Kinder auch hinzugehört, Dinge langweilig finden zu dürfen. Aber sie müssen es auch dafür eben mal erlebt haben.
Bewegung. Wie kriege ich denn mehr Bewegung in mein Leben, auch als Erwachsener? Mensch, da hilft mir doch mein Smartphone oder vor allem auch meine Smartwatch. Die trackt doch alles und die spornt mich an und motiviert. Oder? Also aus psychologischer Sicht würde ich sagen, ich kenne da so die ein oder andere Studie, diese Geräte fördern dann durchaus auch Zwangsstörungen, weil sie dann ja genau sagen, wie viel ich jetzt nicht mehr darf oder was ich noch alles muss. Und das habe ich auch selber so erlebt. Stimmt das?
Ja und nein, Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Es gibt unglaublich viele Menschen, die unglaublich teure und mit vielen Funktionen versehene Smartwatches haben, die sich kein Stück mehr bewegen als andere. Die dann denen prallt es quasi völlig ab oder sie lieben einfach den Status, eine solche tolle Uhr zu haben. Im Grunde ist es ganz gut, Anregungen zu bekommen und eine Rückmeldung darüber zu kriegen, zum Beispiel wie viele Schritte man am Tag geht. Das müssen übrigens nicht die berühmten 10.000 sein. Schon 3.000 Schritte am Tag haben eine deutliche gesundheitsfördernde Wirkung. Und ich glaube, dass wir da Erinnerungen bekommen, was wir eigentlich im Laufe eines Tages uns schon bewegt haben, ist gar nicht schlecht, weil die meisten Menschen überschätzen das.
Und dann gab es noch die Frage aus dem Publikum. Gibt es so etwas wie eine digitale Demenz, wie es zum Beispiel Manfred Spitzer postuliert?
Also die Frage nach der digitalen Demenz, das heißt, ob durch die Nutzung technischer Geräte, die uns ja viele Aufgaben auch abnehmen, die Leistungsfähigkeit des Gehirns im Alter sinken kann, beziehungsweise das Risiko an neurodegenerativen Erkrankungen, also an Abbauprozessen im Gehirn im Alter zu leiden, zu dem auch die Alzheimer-Krankheit prototypisch gehört, ist tatsächlich eine reale Gefahr dahingehend, dass wenn wir uns im Laufe eines Lebens weniger bewegen, keinen Sport mehr treiben und nicht mehr selber etwas lernen, lernen, dann hat das Gehirn weniger Ressourcen, um sich gegen solche Krankheiten zu wehren. Das heißt, wenn wir lernen, werden neue Synapsen gebildet, neue Kontaktstellen zwischen Nervenzellen. Nervenzellen verzweigen sich mehr. Es werden sogar in einem bestimmten Gehirngebiet, was für Gedächtnisprozesse wichtig ist, dem Hippocampus, neue Nervenzellen gebildet. Also ich würde es so ausdrücken, die Geräte selber führen nicht zu digitalen Demenz. Wir landen auch als Gesellschaft nicht in diese Situation. Aber jeder muss sich selber fragen, ob die Nutzung digitaler Medien vielleicht dazu führt, dass er sich nicht genügend viel bewegt, dass er zu viel nachschaut und sich nicht mehr versucht, Dinge zu merken. Denn es ist auch weiter wichtig, selber Dinge zu lernen. Und das muss nicht immer unangenehm durch das Drücken einer Schulbank sein. Man lernt auch, wenn man reist, wenn man sich Dinge anschaut. Das sind unglaublich eindrückliche neue Erlebnisse. Und neue Erlebnisse heißt fürs Gehirn neues Lernen. Also es gibt viele Methoden, Neues zu erleben und Neues zu lernen. Und ich glaube, auch da gilt eben für jeden, um diese Gefahren, die in den Alterungsprozessen des Gehirns liegen, wenn wir uns nicht mehr genügend bewegen und nicht mehr neues Lernen eben real sind, dass wir aber auch gleichzeitig diese digitalen Medien nutzen können, um noch Neues zu lernen, Neues zu erfahren, Neues zu erleben, ist auch richtig. Also so zeigen Altersstudien, dass wenn ältere Menschen eben noch was komplett Neues lernen, zum Beispiel wie meine Mutter noch die Tablet-Nutzung, die sie bis zu ihrem 75. Lebensjahr nie genutzt hat, hat das sogar eine positive Wirkung. Also offen zu bleiben für Lernen, offen zu bleiben für soziale Interaktion, offen zu bleiben für Bewegung, schützt ganz generell vor Demenz, beziehungsweise schützt ist der falsche Ausdruck, es verringert das Risiko. Man kann den Beginn der Erkrankung um viele Jahre nach hinten verschieben und das bringt jedem Menschen viel an Lebensqualität.
Ich nehme das jetzt als Anlass für ein bisschen Bewegung. Eine kleine Bewegtpause tut ja zwischendrin auch immer wieder mal ganz gut. Das war auf jeden Fall geballtes Wissen in unter 30 Minuten. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und alle, die jetzt auch noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, noch mehr wissen wollen, schauen gerne mal in das Video zur Veranstaltung im digitalen Rausch. Wie verändert Technik unser Gehirn? Wir haben auf jeden Fall auch schon gehört, dass Bewegung gut ist, dass Bücher, das sagen sie in der Veranstaltung auch, manchmal die bessere Alternative, zumindest für unser Gehirn, als digitale Geräte sind. Und deshalb möchte ich Ihnen auch noch ganz herzlich ein ganz bestimmtes Buch ans Herz legen, Frisch im Kopf. Das ist nämlich auch von Martin Korte und ist voller Dinge, die uns helfen können, frisch im Kopf zu bleiben, ob jung oder alt. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Gesellschaft besser machen mit Martin Korte.
Ja, vielen Dank.